Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast an diesem 22. April 2024. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe auch heute wieder ganz viele spannende Themen für euch. Daher, ohne viele Worte zu verlieren, das sind unsere Themen. Stehende Berufe, an die Venen denken. Ofloxacin als Augentropfen bei Kindern nicht notwendig. Pneumokokken bei Älteren. Kinder sind Risikofaktor. Und das letzte Thema für heute, die Ringelröteln. Die Infektionszahlen schießen in die Höhe. Ihr merkt sicher schon, heute geht es viel um die lieben Kinder. Aber bevor wir uns den Kleinen widmen, kümmern wir uns erstmal um euch, ihr lieben PTA, denn ihr arbeitet in einem überwiegend stehenden Beruf und demnach solltet ihr auf eure Venen achten. Bei PTA Heute sind ja gerade Venentage, könnte man sagen. Auf ptaheute.de findet ihr ganz, ganz viele Informationen rund um die Venengesundheit, zum Beispiel ein Interview mit einer Kollegin, die mit Thrombose zu tun hat, oder eine Podcast-Folge mit einer Gefäßchirurgin. Warum legen wir da eigentlich gerade so großen Wert drauf? Also prinzipiell funktioniert unser Körper ja super, was den Bluttransport angeht. Unsere Beinvenen arbeiten gegen die Schwerkraft und transportieren unser Blut von unten wieder nach oben zum Herzen. Das funktioniert zum einen über die Spannkraft der Venenwandmuskulatur, dem sogenannten Venentonus, zum anderen über die Kontraktionskraft parallel laufender Arterien und dann natürlich noch über die Aktivität umgebender Muskulatur, die sogenannte Wadenmuskelpumpe. Und damit nichts zurückfließt in die Beine, haben wir unsere Venenklappen, die verhindern, wie so Schleusen, dass unser Blut in den Beinen versackt. Liegt jetzt eine Venenwand- oder Bindegewebsschwäche vor oder ist die Muskelpumpe nicht ausreichend aktiv, dann wird der Transport in den Beinvenen behindert. Durch den Druck des Blutes überdehnen dann die Venen. Die Venenklappen können nicht mehr richtig schließen. Der Rückstau des Blutes und damit der Druck auf die Venenwände nehmen weiter zu und es kann Flüssigkeit ins umgebende Gewebe austreten. Das führt dann zur Bildung von Krampfadern und Ödemen oder kurzum, wir haben ein Venenleiden. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem vorzubeugen. Mit Bewegung beispielsweise stärkt man die Wadenmuskelpumpe. Wenn sich die Muskeln kontrahieren, dann werden die Venen zusammengedrückt und auch die Venenklappen schließen besser. Der Rücktransport des Blutes in Richtung Herz wird damit gewährleistet. Vor allem so rhythmische, gleichmäßige und schonende Bewegungsabläufe ohne hohe Impulsbelastung fördern die Venengesundheit. Also Walken, Radfahren oder Schwimmen sind besonders gut geeignet. Alles jetzt schön und gut, aber Schwimmen in der Apotheke, das ist jetzt eher schlecht möglich. Was machen wir also da? Also auf jeden Fall für Entlastung der Venen sorgen. Lasst die High Heels im Schrank und tragt bequeme, flache Schuhe. Ja, ich weiß, fällt mir auch schwer. Vermeidet es, zu lange auf einer Stelle zu stehen, tragt eventuell Kompressionsstrümpfe und legt in den Arbeitspausen immer wieder die Beine hoch und lauft auch einfach mal zügig, so 10 bis 15 Minuten durch die Gegend. Einfache Übungen, mit denen die Wadenmuskelpumpe aktiviert wird, lassen sich oft sogar im Berufsalltag zwischendurch ausführen. Das mache ich auch mal ganz gern am HV-Tisch. Im Stehen beide Fersen anheben und so weit wie möglich auf die Zehenspitzen kommen, wie so eine Ballerina. Die Position dann 5 Sekunden circa halten und dann die Fersen wieder absenken und das Ganze 10-mal wiederholen. Oder im Stehen abwechselnd rechte und linke Ferse anheben, dabei kräftig in den hohen Zehenstand drücken und wieder abstellen. Und dann kann man noch den Storchengang machen, ganz viel barfuß laufen oder auch Dehnübungen absolvieren. Und wenn die Apotheke dann schließt, dann könnt ihr ebenfalls noch was für eure Venen tun. Haltet die Beinmuskulatur in Bewegung, zum Beispiel durch Gehen, Treppensteigen, Gymnastik oder Sport. Wenn sich langes Stehen oder Sitzen nicht vermeiden lassen, dann sollte man die Füße immer wieder aktiv bewegen, zum Beispiel den Fuß wippen oder die Zehen in den Schuh krallen und lösen. Denkt auch immer an die 3L-3S-Regel. Lieber laufen und liegen statt sitzen und stehen. Vermeidet übermäßige Wärme, also keine heißen Wannenbäder, kein langes Sonnenbaden, keine Sauna, keine Wärmflasche und Wechselduschen ist ebenfalls eine schöne Idee. Schlussendlich muss man natürlich sagen, es spielt auch die erbliche Anlage eine Rolle beim Entwickeln einer Venenschwäche, aber ich glaube, mit diesen Tipps im Alltag kann man das Risiko schon ein ganzes Stück reduzieren. Jetzt haben wir genug über uns geredet. Jetzt geht's wie versprochen um die Kinder. Wir starten gleich mal mit der Bindehautentzündung. Das ist so eine Krankheit, die ich echt nur in der Kindheit hatte und danach nie wieder. Komisch. Aber in der Kindheit ist die Bindehautentzündung oder Konjunktivitis wirklich recht häufig. Die kann nicht infektiös durch mechanische Reize oder Allergien ausgelöst werden oder halt infektiöser Natur sein. Typische Erreger sind beispielsweise Staphylokokken, Streptokokken, Gonokokken, Chlamydien sowie häufig Viren wie beispielsweise die Adenoviren. Die Bindehautentzündung gilt als hoch ansteckend. Deshalb ist der Besuch von Kindertagesstätte, Kindergarten oder Schule ohne ärztliches Attest meist gar nicht möglich. Also laufen Eltern schnell zum Arzt und da gibt es dann antibiotische Augentropfen mit Ofloxacin. Und das ist unser Thema jetzt. Das Breitbandantibiotikum Ofloxacin wirkt als Gyrasehemmer, Bakterizid und wird üblicherweise mindestens viermal täglich angewendet. Die Behandlung sollte nach Verschwinden der Symptome noch 2 Tage fortgesetzt werden und 5 Tage nicht unterschreiten. Auch bei zunächst einseitigem Befall sollten immer beide Augen behandelt werden. Systemisch wäre der Einsatz von Ofloxacin bei Kindern und Jugendlichen übrigens kontraindiziert, um das Knorpelwachstum nicht negativ zu beeinflussen. Augentropfen zur lokalen Anwendung sind aber ab einem Jahr zugelassen. Blickt man mal auf das Konsensuspapier der Arbeitsgemeinschaft Antibiotic Stewardship, ambulante Pädiatrie der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, passt die häufige Verschreibungspraxis von Ofloxacin nicht zur Empfehlung der ExpertInnen. Dort steht nämlich wörtlich, eitrige Konjunktivitis, in der Regel keine Antibiotikatherapie, Kita-Besuch möglich. Bei Tränengangsstenose sei ebenfalls keine antibiotische Therapie nötig. Die ExpertInnen mahnen zu einer strengen Indikationsstellung, nicht zuletzt wegen der indirekten Wirkung auf die nasopharyngeale Flora. Je nach Ausmaß und Dauer der Sekretion und Rötung empfehlen die ExpertInnen Gentamycin oder Kanamycin-haltige Augentropfen als erste Wahl. Ofloxacin sollte als Reserveantibiotikum nur bei schweren Infektionen eingesetzt werden. Bei einer Konjunktivitis gibt es eine sehr hohe Rate an Spontanheilungen. Schon im Jahr 2005 wurde im Journal Lancet eine Studie veröffentlicht, in der selbst bei nachgewiesener bakterieller Konjunktivitis innerhalb einer Woche unter Placebo bei 80% eine Heilung eintrat. Auch die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft riet bereits vor 10 Jahren zur Zurückhaltung bei Antibiotika, war eine Konjunktivitis laut ihnen 60% der Fälle auch ohne Behandlung ausheile. Natürlich ist es so, dass die Symptome durch eine antibiotische Therapie schneller abklingen. Die Übertragungsgefahr sinkt außerdem und Fehlzeiten werden reduziert. Nicht zuletzt der Druck der Eltern, wieder arbeiten gehen zu müssen und es sich nicht erlauben zu können, mehrere Tage kindkrank zu sein, verleitet zur Antibiose. Da sollte man sich dann aber fragen, ob das wirklich gute Gründe dafür sind. Tritt eine Bindehautentzündung im ersten Lebensmonat auf, dann sollte unbedingt an eine Chlamydien- oder Gonokokkeninfektion durch die Geburt gedacht werden. Betroffene Säuglinge müssen unbedingt einem Augenarzt vorgestellt werden. In den meisten Fällen und insbesondere bei leichter Symptomatik oder bei einer Erkältung können Eltern aber durchaus ein paar Tage abwarten. Wenn Kleinkinder zum Beispiel Schnupfen haben, ist das verklebte Auge oft nur Ausdruck einer Abflussstörung. Da würde man dann mit abschwellenden Nasentropfen arbeiten. Und noch ein Wort an die motivierten Eltern, die gern mal Radtouren mit den Kleinen machen. Zugluft reizt das entzündete Auge zusätzlich. Darauf dann vielleicht auch mal kurz verzichten, bis alles wieder in Ordnung ist. Danach kann man wieder eine Radtour machen, zum Beispiel zu Oma und Opa. Aber nicht, wenn das Kind Pneumokokken hat. Ja, Pneumokokken, korrekterweise Streptococcus pneumonia, das sind Bakterien, die sich von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektionen beim Niesen oder Husten übertragen und dann den Nasenrachenraum besiedeln. Meist verursachen die gar keine Symptome, allerdings genügt diese Besiedlung, um andere Menschen anzustecken. Und die können sich vom Nasenrachenraum ausgehend lokal oder gar invasiv ausbreiten und teils schwere Erkrankungen bedingen. Zu diesen Erkrankungen zählen dann Erkältungskrankheiten wie eine Nasennebenhöhlenentzündung, die Sinusitis oder auch die Mittelohrentzündung, die Otitis media. Aber auch ambulant erworbene Pneumonien, also Lungenentzündungen, bis hin zu Sepsis oder Meningitis können auftreten, wenn die Erreger invasiv in sterile Körperbereiche eindringen. Die möglichen Folgen sind schwer, bleibende Behinderung oder sogar Tod. Das Risiko für schwere Pneumokokkenerkrankungen hängt vom Alter und Gesundheitszustand ab. Das größte Risiko haben Kinder unter 2 Jahren und ältere Menschen sowie Menschen mit Vorerkrankungen wie Herz- oder Lungenerkrankungen, Diabetes, Immunschwäche oder immunsuppressiven Behandlungen. Deshalb rät die STIKO zur Impfung gegen Pneumokokken für Säuglinge ab einem Lebensalter von 2 Monaten und dann wieder für ab 60-Jährige und für Menschen mit bestimmten Grundkrankheiten. Das kennen wir ja alle noch aus der Corona-Pandemie. Dennoch muss man sagen, sind die Impfquoten ein bisschen gruselig. In der Gruppe der 60- bis 74-Jährigen lag die Impfquote zuletzt bei 23%. Das bedeutet, nicht mal jeder Vierte unter den Älteren lässt sich impfen. Besser sieht es da bei den Kleinkindern aus. Im epidemiologischen Bulletin 48/2022 berichtet das Robert-Koch-Institut, dass immerhin 3/4 der Kinder bis zum Alter von 24 Monaten vollständig gegen Pneumokokken geimpft sind. Und das ist sehr gut, denn hier liegt ein großes Ansteckungsrisiko. WissenschaftlerInnen von der Yale School of Public Health in den USA haben mit Unterstützung von Pfizer mal sich die Zahlen ein bisschen genauer angeschaut. Pfizer ist ja Zulassungsinhaber der Pneumokokken-Polysaccharid-Konjugat-Impfstoffe Prevnar 13 und Prevnar 20, beide zugelassen ab einem Lebensalter von 6 Wochen. Beide Konjugat-Impfstoffe schützen vor 13 bzw. 20 der über 100 bekannten Pneumokokken-Serotypen. Für ihre Forschung untersuchten die WissenschaftlerInnen 61 Haushalte und darin lebende 121 ältere Menschen ab 60 Jahren. In dem Haushalt lebten keine Kinder. Ist noch wichtig zu wissen. 4,8% der Speicherproben enthielten Pneumokokken und 22,3% der Senioren hatten mindestens einen positiven Pneumokokkentest. Die Tests stellten lediglich fest, ob Pneumokokken im Speicher nachweisbar waren. Eine Erkrankung bedeutet das aber nicht zwangsläufig. Zusätzlich beantworteten die älteren Menschen Fragebögen zu ihrem Sozialverhalten, auch ob und wie häufig sie Kontakt zu Kindern hatten. Und dabei kam heraus, Senioren, die über Kinderkontakte berichteten, waren häufiger Pneumokokkenträger als ältere Menschen, die keine Kinderkontakte kürzlich gehabt hatten. 10% versus 1,6%. Hatten die Senioren einen täglichen Kinderkontakt, lag ihr Risiko für Pneumokokken deutlich höher als für Menschen ohne Kontakt zu Kindern. Es spielte auch eine Rolle, wie alt die Kontaktkinder waren. Am höchsten war die Prävalenz beim Kontakt mit 2- bis 5-jährigen Kindern. Kontakt zu Kindern sei in dieser Studie der größte Risikofaktor gewesen, dass sich ältere Menschen mit Pneumokokken ansteckten, erklärten die WissenschaftlerInnen. Also Kinder impfen reicht nicht. Auch im Alter sollte man sich einer Pneumokokkenimpfung unterziehen, denn selbst wenn Kinder geimpft sind, können diese Pneumokokken, wenn auch weniger stark, können sich verbreiten und ältere Menschen anstecken. Und ja, die Folgen haben wir ja bereits besprochen. Und dann gibt es noch die sogenannten Kinderkrankheiten. Ringelröteln sind so ein typisches Beispiel dafür und aktuell sehr präsent, denn die Infektionszahlen steigen. ExpertInnen vermuten hier so eine Art Nachholeffekt. Weil durch die Corona-Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren hatten, fielen auch Infektionen mit Kinderkrankheiten geringer aus. Und seit die Maßnahmen aufgehoben sind, beobachtet man, dass viele kleine Kinder, die sich in den letzten Jahren nicht immunisiert haben, das jetzt mit ganz vielen Infektionen nachholen sozusagen. Wenn wir sagen, Ringelröteln zählen zu den Kinderkrankheiten, dann heißt das, Infektionen kommen vor allem im Kindesalter vor, können aber auch bei Erwachsenen auftreten. Bei den Ringelröteln weisen 40-60% der Bevölkerung positive Immunglobulin-Titer auf. Also die haben schon mal eine Ringelröteln-Erkrankung durchgemacht. Nicht vom Namen verwirren lassen, mit den eigentlichen Röteln hat die Krankheit nicht viel zu tun. Die Röteln werden durch das Röteln-Virus ausgelöst, gegen das es einen Impfstoff gibt. Ringelröteln kommen durch das humane Parvovirus B19 hervor und treten ausschließlich bei Menschen auf. Bisher gibt es gegen diesen Erreger noch keine Impfung. Ähnlich wie bei Röteln tritt so ein typischer roter Hautausschlag auf. Die Krankheit wird daher auch Erythema infectiosum genannt. Erythema, kleiner Ausflug ins Griechische, bedeutet Röte. Ringelröteln gelten in der Regel als harmlos. Rund 1/3 der Infektion verläuft sogar asymptomatisch, ohne überhaupt irgendein Krankheitsgefühl zu haben. Im Normalfall gilt, eine Infektion im Kindesalter verläuft milder als bei Erwachsenen, sowie bei den meisten Kinderkrankheiten. Die Infektion läuft in 2 Phasen ab. Zu Beginn der Prodromalphase treten, wenn überhaupt, nur so ganz leichte grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Kopfschmerzen, leichte Lymphknotenschwellung und Unwohlsein auf. Bei Frauen und Mädchen hat man gehäuft Schmerzen und Entzündungen in den kleinen Gelenken festgestellt. 1 bis 2 Wochen nach der Ansteckung kommt es zum typischen Hautausschlag, vor allem bei Kindern. Am ansteckendsten ist man ein paar Tage vor dem Ausschlag. Das ist recht tückisch. Treten die typischen Hautrötungen dann auf, an denen man die Ringelröteln erkennt, dann ist die Erkrankung in der Regel schon am Abklingen. Die Rötungen beginnen im Gesicht. Die gleichmäßige Ausbreitung weg von der Nasenwurzel über beide Wangen bildet so eine schmetterlingsartige Form. Und deswegen spricht man da auch vom Schmetterlingserythem oder auch von der Ohrenfeigenkrankheit. Finde ich jetzt ein bisschen schwierigen Begriff. In den Folgetagen zeigt sich dann so ein mittelfleckiger roter Hautausschlag auch auf Schultern, Oberarmen, Beinen und dem Gesäß. Nach ein paar Tagen verändert er sich dann zu dieser typischen Girlanden- oder Ringelform und verblasst dann nach und nach. Im Regelfall verschwindet er nach spätestens 10 Tagen wieder, kann aber durch Stress, Sonne oder Baden erneut ausgelöst werden. Ja, wie infiziert man sich jetzt damit? Das Parvovirus B19 wird von Mensch zu Mensch übertragen, durch Tröpfcheninfektion, also durch Niesen, Husten, Sprechen. Dadurch gelangen die Erreger mittels infektiöser Körperflüssigkeiten von einem Wirt zum anderen. Anders als zum Beispiel bei Masern oder Röteln können die Viren auch über Gegenstände wie Türklinken oder Spielzeug übertragen werden, wenn diese vorher kontaminiert wurden. Die Erreger gelten als sehr widerstandsfähig und sind daher auch auf Oberflächen für längere Zeit ansteckend. Eine Desinfektion mit herkömmlichen Mitteln kann den Viren nichts anhaben, ein Eindämmen ist daher eher schwierig. Ringelröteln-Infektionen häufen sich vor allem in Kitas und Schulen im Spätwinter bis zum Frühsommer. Die Inkubationszeit beträgt je nach übertragener Virusmenge zwischen 4 und 21 Tage. Auch in dieser Zeit sind die Träger schon ansteckend. Im Regelfall verlaufen die Infektionen mild und wer einmal die Ringelröteln hatte, der bleibt lebenslang dagegen immun und infiziert sich also kein zweites Mal. Und für so ein kompetentes Immunsystem sind die Infektionen, wie schon erwähnt, überhaupt kein Problem, weder für Kinder noch für Erwachsene. Aber für Immunsupprimierte, PatientInnen mit Blutbildungsstörungen und Schwangere kann eine Infektion mit dem Parvovirus B19 sehr gefährlich werden. Da das Virus besonders die Vorläuferzellen der roten Blutkörperchen befällt, kann es bei PatientInnen mit einer chronischen Anämie zu einer verkürzten Überlebenszeit der Erythrozyten kommen, wodurch die Blutbildung stark gestört wird. In schweren Fällen kann die Infektion durch eine Knochenmarksdepression sogar tödlich enden. Auch Menschen mit einem Immundefekt können durch das Parvovirus B19 eine chronische Anämie entwickeln. Und auch Schwangere müssen aufpassen, denn infiziert sich die Mutter, können Viren über die Plazenta auf den Fötus übertragen werden. Durch den Befall der Erythrozyten-Vorläuferzellen kann es auch beim Baby zur Blutarmut kommen. Eine häufige Folge dieser Anämie ist der Hydrops fetalis. Dabei kommt es zu Flüssigkeitsansammlungen in den Körperhöhlen und um die Organe des Fötus. Das kann bei 5% zum Tod des Kindes und damit zum Spontanabort führen. Vor allem Föten im ersten und zweiten Trimenon sind gefährdet, aber auch im letzten Drittel ist eine Fehlgeburt durch Ringelröteln möglich. Das Erkrankungsrisiko des ungeborenen Kindes ist im Vergleich zu den Röteln allerdings deutlich geringer. Auch Missbildungen des Babys sind nicht bekannt. Infizierte Schwangere müssen daher regelmäßig mittels Ultraschall überwacht werden, um schwere Komplikationen für das Ungeborene frühestmöglich zu verhindern. So, klingt alles schlimm. Impfung gibt's nicht. Wie schützt man sich jetzt? Ja, es gilt das Übliche. Regelmäßiges und richtiges Händewaschen sowie Schleimhautkontakt mit ungewaschenen Händen meiden. Schwangere ohne Eigenschutz vor Ringelröteln sollten Kitas und Schulen bei einer Infektionswelle nicht betreten. Ob ein Immunschutz besteht, kann durch eine Antikörperbestimmung herausgefunden werden, wenn das unklar sein sollte. Die Therapie gegen Ringelröteln ist rein symptomatisch. Antipyretische Wirkstoffe können helfen, Fieber zu senken. Ansonsten natürlich Schmerzmittel gegen Kopf-, Hals- und Gelenkschmerzen. Ruhe, Stressminimierung und das Meiden von Sonne und Baden sind einem schnellen Abklingen der Symptome förderlich, heißt es. Die Krankheit verläuft in der Regel selbstlimitierend gutartig. Ja, damit können wir wenigstens noch mit einem positiven Gedanken abschließen. Wir sind schon fertig für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt eine fantastische neue Woche voller Spaß, Freude und Sonne. Außer ihr habt Ringelröteln. Auch für mich geht's heute Nachmittag wieder in die Apotheke und morgen in die Rezeptur. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, es warten 2x Dronabinol-Kapseln auf mich. Ist eine sehr meditative Arbeit, kann ich euch sagen. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich würde mich freuen. Bis dahin, gehabt euch wohl.